Olli, erstmal noch die herzlichsten Glückwünsche, die größte Gratulation für deinen Olympiasieg. Das sollten wir nicht vergessen.
Danke dir.
Ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich, wenn man jahrelang einen Traum hat, dafür arbeitet und dieser Traum geht auf einmal in Erfüllung? Wie ist das? Wie fühlt man sich danach?
Man ist erstmal sehr überwältigt von der Situation. In meinem Fall habe ich da jetzt 3 Jahre seit Tokio, wo es wirklich ein sehr, sehr tiefer Punkt meiner Karriere war. Habe ich hart an mir gearbeitet, jeden Tag daran gedacht, dass ich es besser machen möchte. Und als ich dann über die Ziellinie gefahren bin, war ich erst von der Situation wirklich überwältigt. Man kann dann die Emotionen so gar nicht kontrollieren. Und im Anschluss weiß man dann auch erstmal gar nicht so, was eigentlich gerade passiert, weil man da so in diesem Trott sonst drin ist, dass man einfach immer Leistung bringt, immer abruft und dass das dann irgendwie sich alles auszahlt auf einmal, ist ein extrem gutes Gefühl, aber man braucht ein bisschen, um das zu verarbeiten.
Wenn dann der eine Traum weg ist, hat man dann jetzt schon die Zeit, um einen nächsten Traum sich da so aufzubauen?
Also ich bin schon jemand, der nach einem Höhepunkt, sei es ein negativer oder ein positiver, schon immer reflektiert und schaut, was ist jetzt gut gelaufen, was ist so gut gelaufen, habe ich nach Tokio so gemacht, habe ich jetzt nach Paris auch so gemacht. Und jetzt geht mein Blick tatsächlich schon nach vorne. Ich habe jetzt durch den Olympiasieg extrem viel zu tun. Also es sind sehr viele Termine. Man muss sich jetzt auch um Sponsoren kümmern, sodass man die nächsten 4 Jahre durchfinanziert bekommt. Das sind alles Themen, die jetzt gerade so im Vordergrund stehen. Und auch das Training ist jetzt schon wieder losgegangen. Ich bin jetzt seit 3 Wochen wieder am Trainieren, am Rudern. Ja, das haben, glaube ich, auch viele nicht auf dem Schirm. Das ist so eine Olympia-Vorbereitung 4 Jahre. Also jetzt war es ein kürzerer Zeitraum wegen Tokio, weil das um ein Jahr verschoben wird. Aber 4 Jahre harte Arbeit haben jetzt schon wieder begonnen. Also es war jetzt auch Zeit, um sich auszuruhen. Aber es geht weiter.
Du hast da tatsächlich gerade was Olympia angeht, ja Extreme erlebt, ne? Einmal, das kann man ja so sagen, schon auch eine sportliche Enttäuschung Tokio, wo du als Favorit angereist bist und dann leider nicht ins Finale geschafft hast. Und 3 Jahre später hast du diese Goldmedaille. Wie schwierig war das nach Tokio, da voll die Motivation wieder zu haben? Ich glaube, da ist man ja kurz vor einer Depression.
Also es war schon eine Erfahrung, die ich mir am liebsten hätte sparen wollen. Ich habe danach erstmal einen Monat überhaupt nichts mit dem Sport zu tun haben wollen, weil ich wirklich so mental fertig war. Man konnte das dann erstmal nicht verstehen, wenn man das nicht richtig aufgearbeitet hat. Und es war nicht einfach. Und dann gab es natürlich so Schlüsselmomente, wo ich dann gesagt habe, oh nee, also eigentlich ist es halt schon das, was du immer machen wolltest, Olympia allein zu fahren, und dass das jetzt irgendwie so negativ behaftet ist, nur weil ich da als Favorit hingefahren bin und dann im Halbfinale gescheitert bin, sollte jetzt nicht mein Lebensziel irgendwie so in ein schlechtes Licht drücken. Und deswegen habe ich da auch gesagt, in Paris möchte ich nochmal angreifen. Und dann bin ich auch sehr stur quasi nochmal alles abgegangen, was wir vor Tokio gemacht haben, zusammen mit meinem Vater. Wir haben geguckt, wo müssen wir besser werden. Und dann haben wir 3 Jahre lang versucht, den Rennplan zu entwickeln, der uns letzten Endes dann zu dem Erfolg in Paris führen wird. Und glücklicherweise hat das alles so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Also es war wirklich dann wie ein Traum, als es dann in Erfüllung gegangen ist. Und ich wirklich auch nicht nur gewonnen habe, sondern auch meinen Rennplan eben genau so umsetzen konnte, wie ich es davor trainiert habe. Also war mega.
Wie kurz warst du denn vor der Aufgabe, dass du gesagt hast, ich mache das nicht mehr? Du hast dich ja für Tokio ja auch schon, hast ja auch für Olympia jahrelang darauf hingearbeitet. Und dann wusstest du, jetzt muss ich schon wieder.
Ja. Also in Tokio war ich wirklich kurz davor, aufzuhören. Und ja, dann habe ich ja gerade eben schon erzählt, wie es dann gelaufen ist. Dann kamen so Situationen, wo ich dann gemerkt habe, ja, das ist mein Lebenstraum gewesen, zu Olympia zu fahren. Ich habe das nie mit irgendeinem Erfolg, also es ist schon ein Erfolg für mich gewesen, eigentlich zu Olympia zu kommen, also Olympionike zu werden. Und nur aufgrund der Situation, dass ich da als Weltmeister angereist bin und dann die Erwartungen von mir, aber auch die von außen auf mich eingeprasselt sind, da nicht zu erfüllen, Das hat das alles irgendwie so in den Schatten gestellt und das fand ich blöd. Und ich wollte das nicht so in meinem Leben behalten, dieses Negative. Und deswegen habe ich mich dann auch dazu entschieden, weiterzumachen, obwohl ich erst mal gebrochen war nach Tokio.
Du hast dann gesagt, du hast dich mit deinem Vater hingesetzt, ihr habt so einen Plan gemacht. Kann man das dann echt so sagen, dass man einen Olympiasieg an einem Reißbrett entwickeln kann?
Also mehr oder weniger schon. Man hat natürlich die Erfahrung aus den Vorjahren, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Man hat dann auch in diesem Plan quasi so bestimmte Scheidewege, würde ich sagen, wo man dann rechts oder links geht, je nachdem, wie so eine Regatta dann mal, wo man was ausprobiert hat, läuft. Und so entwickelt sich das dann weiter. Und ja, der Trainingsplan, der stand eigentlich für die 3 Jahre relativ früh. Das hat mein Vater gut gemacht, diese ganze Periodisierung und Belastungen geplant, die Events eingeplant, wo man sich dann ja auch ein bisschen zumindest darauf vorbereitet, auch wenn es nur ein Weltcup ist, um dann halt auch die Gegnerschaft kennenzulernen, aber auch mich selber, also meinen Körper, und zu schauen, was möglich ist, wo muss ich besser werden. Und ja, dann gab es natürlich immer wieder so kleine Adjustierungen, aber eigentlich der Hauptplan, der harte Kern ist so geblieben.
Hast du, als du in Paris warst, mal an Tokio gedacht oder konntest du was komplett ausblenden?
Nein, also Tokio war schon präsent. Ich habe zwar die letzten Jahre auch mit einer Sportpsychologin zusammengearbeitet und das so ein bisschen aufgearbeitet, was da in Tokio passiert ist. War auch wichtig, das zu machen. Aber so besonders vor dem Halbfinale, wo ich ja in Tokio noch gescheitert war, war es schon sehr präsent, noch diese Niederlage. Und dann will ich auch nicht lügen. Also das war schon der Gedanke davor, oh fuck, jetzt habe ich da zwei Leute, die mich in Tokio schon unerwartet aus dem Finale rausgekickelt haben, jetzt wieder im Halbfinale hier neben mir. Ist nicht einfach. Also der Druck ist da extrem hoch gewesen vor dem Halbfinale schon. Und ja, umso besser war es dann, dass es so ein Befreiungsschlag dann eigentlich war, dieses Halbfinale, wo ich dann auch olympischen Rekord gefahren bin. 5 Sekunden schneller als je jemand anderes bei Olympia gefahren ist. Also es war schon eine Ansage und dann war auch die Leichtigkeit gegeben, mit der ich dann auch ins Finale gegangen bin.
Wie sehr ist denn dann auch gerade in einem olympischen Finale, wie sehr ist dann die Taktik wichtiger vielleicht als die Technik?
Also im Rudern ist Taktik sehr, sehr wichtig. Wir sind 7 Minuten unterwegs und 7 Minuten kann man leider nicht durchsprinten. Wer das kann, der ist ein Übermensch. Von daher muss man sich da eine Taktik beziehungsweise einen Rennplan überlegen und den auch so verinnerlichen, dass man auch und dann auch wissen, dass man den so durchsteht, weil man geht da an die Grenzen im Rudersport über diese 2 Kilometer Strecke und darauf muss man sich einstellen. Es tut immer weh, so ein 2 Kilometer Rennen und da ist die Taktik beziehungsweise der Rennplan sehr, sehr wichtig, weil man dann halt verschiedene Marken im Kopf hat, wo man sich auch so ein bisschen vom Schmerz ablenkt. Würde ich fast rennentscheidend bezeichnen, ja.
Dann verrate uns doch mal, wenn du da so über 7 Minuten unterwegs bist, was passiert da so im Kopf? Was sind da Gedanken? Was kommt da auf einmal? Wie sehr nimmst du alles wahr, was drumherum ist? Nimmst du die Zuschauer wahr? Was ist auf den neben dir, was da so passiert? Denkst du an ganz was anderes? Du hast eben was von Leichtigkeit gesagt. Wie kann man sich das vorstellen?
Also im Halbfinale, da war es nach dem Start so, ich war nicht so leichtig, also so leicht im Kopf, also ich war nicht so entspannt, wie ich gerne hätte sein sollen. Deswegen habe ich mich dann versucht, zum Beispiel abzulenken, indem ich auf die Zeit bei mir geguckt habe. Wir haben so einen kleinen GPS-Sensor im Boot, ein Display, wo unsere Geschwindigkeit angezeigt wird. Und ich habe gemerkt, oh, heute, obwohl ich mich jetzt nicht super fühle und super gestresst bin eigentlich, heute bin ich richtig schnell unterwegs und dann habe ich nur noch auf diese Zeit dann geguckt und habe versucht, diesen Split von dem Olympiarekord zu halten. Und dann war nur noch der in meinem Kopf. Also ich habe mich dann schon versucht abzulenken und dann so ein bisschen auch zu vergessen, dass das gerade ein olympisches Halbfinale ist. So habe ich es im Halbfinale gemacht. Also gibt es so ein paar mentale Spielchen, die man da spielen kann, was auch eigentlich ganz cool ist. Sonst, wenn es anfängt, weh zu tun, fange ich auch manchmal an, Schläge zu zählen. Also einfach um zu gucken, wie gut mein Boot läuft einerseits, aber auch um einfach diese Zahlen einfach, okay, jetzt sind es wieder 20 rum und wieder 20 rum, wieder 20 rum, oh, okay, schon 500 Meter geschafft wieder. So dass man da halt nicht, Gefühl ist sehr wichtig im Rudersport, aber man muss dieses Gefühl für den Schmerz so ein bisschen unterdrücken, beziehungsweise sich davon ablenken, weil es sonst halt sehr, sehr hart wird, wenn man sich dann selbst bemitleidet.
Und wann hat man die Glückshormone? Schon bevor du über die Ziellinie fährst oder dann erst tatsächlich danach?
Ja, es kommt drauf an. Also ich glaube, Olympia war jetzt das einzige Rennen in meinem Leben, wo ich davor schon mal zumindest so 500 Meter vorm Ziel so ein leichtes Grinsen schon auf dem Gesicht hatte, weil ich gemerkt habe, dass der Holländer, obwohl er alles versucht, nicht drankommt, dass ich auch von dem Weißrussen weit, weit weg bin, dass er auch in seinem Finalsprint, den er die ganze Saison über schon gezeigt hatte, dass er da eigentlich nicht drankommt. Und ich wollte dann einfach nur noch meinen Rennplan umsetzen. Ich wollte noch mal schneller werden auf den letzten 500 und dann 250 Meter, selbst wenn es nicht nötig gewesen wäre, einfach meinen Endspurt fahren. Und ja, ich bin super happy mit dem Rennen und auch während den letzten 500 Meter schon genossen, diese ganze Atmosphäre in Paris, dass viele Leute auf der Tribüne waren, dass diese Olli-Rufe. Also als ich 250 Meter vom Ziel war, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Davor hat man wilden Mix von allen möglichen Stimmen gehört. Und als ich dann meinen Endspurt angezogen habe, war dann plötzlich alles einmal still, weil dann habe ich wirklich Meter und Meter und Meter auf die anderen gemacht. Und man hat dann nur noch Olli oder Deutschlandrufe gehört. Das war einfach wunderschön. Und da bekomme ich immer so ein bisschen Gänsehaut. Und da wusste ich einfach, ja, ich mache gerade was ganz Besonderes und die Leute sehen es auch. Das war cool und eine schöne Wertschätzung auch meiner Leistung.
Ja, so Olli-Rufe würde ich auch mal gerne erleben. Hätte ich auch mal ganz gerne. Wie gefährdet bist du denn dann eigentlich, dass du da irgendwie noch einen Scheiß baust am Ende? Wenn du weißt, ich habe ja eigentlich gewonnen und du saugst es so auf, wie du es gerade gesagt hast, dass du nicht irgendwie noch einen Mist baust. Ist man da gefährdet oder ist man so im Automatismus, dass da auch gar nichts passieren kann?
Also man ist schon im Automatismus, aber es kann schon immer was passieren, dass man dann irgendwie doch eine Boje reingreift. Ich habe nämlich dann schon noch im Griff gehabt, dass ich mich in der Mitte von der Bahn gehalten habe und auch die Bewegung sehr, so wie ich sie halt eine Million Mal in meinem Leben schon geübt habe, dass ich da jetzt nichts Besonderes mache, nichts Überhebliches, sondern schon mein Rennen so durchfahre, wie ich es wollte. Und von daher war ich da nicht gefährdet, glaube ich. Aber es kann immer passieren. Wir sind eine Outdoor-Sportart. Mal kommt da ein Fisch hoch und klatscht da gegen die Hand, dann hat man den Skull verloren und dann fliegt man rein, dann ist es vorbei. Das ist blöd. Aber passiert halt leider auch mal.
Aber Gott sei Dank nicht beim Olympiafinale. Jetzt bist du Olympiasieger. Was hat sich für dich geändert seitdem?
Ja, das Leben ist mit Sicherheit noch ein anderes als das, was ich davor vor Olympia gewohnt war. Also viele, viele Leute erkennen mich jetzt aufgrund dieses großen Events, was ich da gewonnen habe. Und viele schauen auch Olympia, auch wenn es Randsport eigentlich ist. Also ich werde erkannt, die Aufmerksamkeit beziehungsweise das Interesse an meiner Person ist sehr, sehr hoch immer noch. Ich habe sehr, sehr viele Termine, die ich davor auch nie in dem Umfang hätte mir träumen können, dass ich die wahrnehmen kann. Ja, es ist stressig, aber es ist auch schön, dass ich jetzt eben diese Aufmerksamkeit habe und dadurch einerseits mich, aber auch meinen Sport präsentieren kann. Und ja, vielleicht hilft es ja, dass der ein oder andere auch sagt oder die ein oder anderen Jugendlichen auch sagen, okay, Rudern möchte ich auch mal ausprobieren, damit wir da auch im Medaillenspiegel wieder ein bisschen weiter nach vorne kommen.
Wie weit nach oben bist du jetzt in der Hierarchie deiner Familie und Verwandtschaft gekommen? Schließlich gibt es da ja auch Olympiasieger und Olympiasiegerinnen. Bist du jetzt anerkannter, weil du jetzt auch diesen Olympiasieg hast? Also mehr so ein bisschen mit Humor gefragt.
Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich glaube, im ewigen Medaillenspiegel bin ich jetzt auf Platz 3. Ich weiß
Ja.
gar nicht, ob ich davor auch schon auf Platz 3 gewesen bin, vor der olympischen Goldmedaille, aber ja, ist schon nicht schlecht. Und meine Verwandten wissen das auch sehr, sehr gut einzuschätzen, was es bedeutet, in einem Mannschaftsboot Olympiasieger zu werden und was es bedeutet, in einer Olympiasieger zu werden. Also das ist jetzt schon nochmal ein bisschen mehr. Klar, Medaillenspiegel bin ich immer noch Platz 3, aber ich glaube, so von der von der Leistung, die ich da gebracht habe und von der Geschichtsträchtigkeit, weil es auch so ein klarer Sieg war im Olympiafinale, im wichtigsten Finale dieser Olympiade, ist schon ziemlich weit oben, würde ich sagen.
Ich glaube auch und vor allen Dingen, ich glaube, letztes Mal war das 92, Thomas Lange? Ist schon auch ewig her, als es Gold für Deutschland gab im einen, ne?
Ja, war über 30 Jahre her, genau.
Siehste, definitiv. Du hast aber auch mal, hast oder auch nicht, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, ich habe es gelesen, Zweier und Vierer auch mal probiert, aber du bist so lieber derjenige, der alleine im Boot sitzt. Warum ist das so?
Also ich glaube, das ist einfach so gewachsen. Also als ich angefangen habe, war ich hier in München und da war ich halt ein blutiger Anfänger und die wenigsten Leute haben Bock, mit einem 20-jährigen blutigen Anfänger in ein Boot zu steigen. Deswegen war ich dann mehr oder weniger dazu gezwungen, im Einer das Rudern zu erlernen. Ich habe mich dann im Einer immer wohl gefühlt. Ich wusste immer sehr gut, wie ich dieses Boot bewege. Und als ich dann gut genug war, um in der Nationalmannschaft auch zu rudern, bin ich auch Mannschaftsboote gefahren. Aber im Vergleich zu den anderen war ich halt im Einer einfach immer viel, viel besser. Und ich habe dann auch irgendwann herausgefunden, dass ich auch am konkurrenzfähigsten, selbst auf internationalem Niveau, bei meinem ersten Weltcup habe ich gleich eine Medaille gewonnen. Ich bin da 1500 Meter vor dem amtierenden Weltmeister hergefahren. Und dann bin ich halt hinten raus eingegangen. Aber das war auch ein großartiges Learning in dem Jahr. Und von daher war klar, wenn ich die Möglichkeit habe, den Einer zu fahren, dann werde ich das machen, weil ich dort wirklich erfolgreich sein kann. Und in so einem Mannschaftsboot, da kommen dann halt verschiedene Persönlichkeiten, aber auch verschiedene Körperlängen, Körpermaße zusammen. Und das kann schwierig sein, weil ich bin halt ein extrem großer, extrem schwerer Athlet. Ich kann da jetzt nicht mit jemandem zusammenrudern, der 20, 30 Zentimeter kleiner ist, weil dann die Hebelverhältnisse einfach auch nicht stimmen. Das muss alles passen. Und von daher habe ich mir den einfachsten Weg wahrscheinlich ausgesucht. Einer brauchte ich mich nur auf mich konzentrieren, mein Boot einstellen, so wie ich das gebraucht habe. Und dann habe ich auch natürlich die volle Kontrolle beziehungsweise die Verantwortung für das, was ich tue und für meine Leistung.
Wir kennen ja deine Vita, du kommst vom Hochleistungsschwimmen, bist aber in einer Ruderfamilie groß geworden. Bist du denn vorher mit der Familie viel gerudert, dass du auf einmal da dich da reinsetzt und auf einmal auch, dass das alles so gut funktioniert hat? Oder warst du wirklich, weil du sagst, du bist als Anfänger da reingestiegen und es hat funktioniert. Wie kann man sich das vorstellen? Wie war das?
Also man muss sich das so vorstellen, im Schwimmsport trainiert man sehr, sehr viel und sehr sportartspezifisch. Das heißt, da ist wenig Zeit, da viel Cross-Training zu machen. Und im Sommer, in meiner Sommerpause, gab es so 2, 3 Jahre, wo mein Großvater mich mal an einem Tag in so einen Übungseiner reingesetzt hat, weil er gemeint hat, ja, komm, probier das mal aus, Junge. Und dann habe ich das probiert, habe vorsichtshalber schon mal die Badehose angehabt, weil so ein Rennen, beziehungsweise so ein Einer, der ist einfach extrem instabil. Und nach 3 Schlägen lag ich dann auch im Wasser und habe mich dann einfach im Wasser auch wohler gefühlt. Und da habe ich gesagt, du Opi, ich glaube, Rudern ist nichts für mich. Das habe ich ihm wirklich so gesagt. Ich habe mich halt im Wasser einfach wohler gefühlt. Ich habe nie den Grund gesehen erstmal, warum ich jetzt die Sportart wechseln sollte, weil ich im Schwimmen halt auch auf meinem Level erfolgreich war. Und das habe ich auch genossen. Und ich muss sagen, es war jetzt auch keine schlechte Entscheidung. Ich habe diese Jahre im Schwimmsport möchte ich nicht missen, weil das war ein Top-Team, was wir da hatten. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es sind immer noch Freunde von mir, mit denen ich damals geschwommen bin. Und ja, es ist halt so wie es ist. Und jetzt bin ich mit 20 zum Rudern gekommen und ich glaube, es hat meiner Karriere jetzt nicht so viel abgetan. Als ich angefangen habe, beziehungsweise als ich dann ein bisschen fortgeschritten war, kamen die ersten Leute, jo, also wenn du früher angefangen hättest, dann wärst du jetzt wahrscheinlich schon Olympiasieger oder was auch immer. Da habe ich gesagt, ja, hätte Fahrradkette, ist halt nicht so gewesen und ich bin stolz auf meine Karriere und so, wie ich es gemacht habe, ist trotzdem einzigartig. Ich glaube, es gab noch nie jemanden, der nach 2,5 Jahren bereits Weltmeister in wirklich der Königsdisziplin des Ruderns geworden ist und das habe ich halt geschafft und bin da sehr, sehr stolz drauf.
Das kannst du auch und jetzt sind wir wieder beim Reißbrett und wir haben wieder Olympische Spiele, da wirst du ja hoffentlich dabei sein. In L.A. Macht man dann alles genau so, weil es gut funktioniert hat, wie vor Paris? Oder muss man da schon das eine oder andere Schräubchen drehen?
Ich glaube, wir müssen an dem einen oder anderen Schräubchen drehen. Einerseits werde ich das nächste Jahr jetzt erstmal nutzen, um nochmal zu studieren für ein Jahr, weil ich meine berufliche Karriere auch ein bisschen vorantreiben möchte. Das heißt, da muss ich dann mit meinem Studienplan schauen, was für Regatten ich überhaupt fahren kann. Ich werde mich so gut es geht natürlich fit halten und auch versuchen, Weltcups zu fahren und dort auch erfolgreich zu sein. Klar, wenn ich Regatta fahre, dann möchte ich da nicht hinfahren, um auf die Fresse zu bekommen. Aber der Fokus jetzt für nächstes Jahr liegt erstmal auf dem Studium. Und dann werden diese 3 Jahre, wie wir sie nach Tokio für Paris auch gemacht haben, losgehen. Und das wird ähnlich aussehen. Allerdings müssen wir intensiver trainieren. Das weiß ich jetzt schon, weil in Los Angeles 1500 Meter gerudert werden und nicht 2000. Das ist eine große Umstellung für uns Athleten. Und da muss man dann schauen, wie man das macht. Das Besondere ist zudem, dass die Qualifikationswettkämpfe und sämtliche offiziellen Regatten des Weltverbandes auf 2 Kilometer weiterhin ausgetragen werden. Das heißt, bis 27, Weltmeisterschaften 27, wo man sich für die Olympischen Spiele qualifiziert, werde ich wahrscheinlich ein ähnliches Programm fahren wie jetzt für Paris. Und dann wird was anderes gemacht, würde ich sagen, für Los Angeles, um sich dann auf 1500 Meter vorzubereiten. Vielleicht sogar mit weniger Regatten davor, also weniger Übungen am Wettkampf, weil halt 2 Kilometer was anderes ist als 1500. Vielleicht gibt es auch Regatten, die dann sagen, okay, wir kürzen die Distanz. Die offiziellen Regatten des Weltverbandes werden es nicht sein. Das heißt, Europameisterschaften und Weltcups werden auf 2 Kilometer stattfinden. Ob man die dann überhaupt besucht, diese Regatten im Olympiajahr, weiß ich nicht. Das wird sich dann alles zeigen. Da muss man nochmal diskutieren, beziehungsweise auch intelligent vorgehen.
Kannst du uns denn da helfen und sagen, warum das so ist in LA? Warum sind das 500 Meter weniger?
Das kann ich euch sagen. Ich war nämlich vor ein paar Wochen zum Urlaub in Los Angeles beziehungsweise in den USA und habe mir da auch die Olympiastrecke angeguckt, einfach weil ich ein bisschen
Schnuppern
ja,
wolltest.
interessiert war. Und es ist dieselbe Strecke wie 84. Aber mittlerweile liegt da eine Brücke quasi drin und die verhindert halt, dass man die ersten 500 Meter der Originalstrecke fahren kann, weil dann halt eine Brücke ist und dann die Boote da nicht durchkommen würden. Das heißt, man muss jetzt nach der Brücke quasi ist direkt die Startbrücke und dann fährt man 1500 Meter bis ins Ziel. Warum das IOC das so akzeptiert hat, weiß ich nicht. Für gewöhnlich gibt es da ja auch die entsprechenden ja, Anforderungen an einen Ort, um Olympische Spiele beziehungsweise so eine olympische Regatta auszutragen. Man hat jetzt diesen Kompromiss geschlossen. Man sagt, okay, ein Rennen machen wir jetzt 1500, davor und danach ist aber alles 2 Kilometer, wie es schon immer war. Ist ein bisschen unverständlich, auch für mich, aber damit müssen wir leider
Ja, auch
umgehen.
für euch Sportler, ich meine, da seid ihr alle in einem Boot, haha, ist für euch halt echt eine Umstellung, ne? Du gehst ja so ein Rennen ja ganz anders an.
Das ist eine Riesenumstellung und die Renntaktik wird sich sicherlich etwas verändern. Ich weiß jetzt nicht, ich bin jemand, der immer sehr schnell rausgeht. Sicher heißt, dass Laktat dann schon sich ordentlich in den Körper reinzieht, schon am Anfang. Ich glaube, so muss man tatsächlich auch 1500 angehen. Das heißt, ich muss vielleicht etwas weniger mich da adaptieren als andere. Aber das ist jetzt nur ein Wild Guess und wird sich dann zeigen, ob es vor LA schon 1500 Meter Regatten irgendwo in Europa gibt, wo dann sich auch die Weltelite mit Sicherheit treffen wird, sobald sowas angeboten wird.
Bevor wir zum Ende kommen, wir können den Leuten draußen sagen, man kann dich sehen auf der Spree, nee, am kommenden Wochenende. Gibt es ja auch irgendwie eine ganz interessante Challenge gegen Simon van Dorp, den Bronzegewinner aus Paris. Machst du wie ganz Besonderes? Jetzt stelle ich mir vor, eine Ruderregatta ist das eine, immer geradeaus, aber auf der Spree, das geht's nicht immer so geradeaus, ne? Da gibt's ja auch mal so Kurven und so weiter. Mit was für einem Boot startest du da? Wie kann man sich diese Rennen vorstellen? Unter dem
Also
Motto,
ich starte mit,
Fährt durch Berlin heißt es, glaube ich, ne?
genau richtig. Ich starte mit meinem Boot dort. Die Strecke, die Simon und
Deinem
ich.
Sportboot, mit deinem normalen Boot, mit dem du auch Paris gefahren bist?
Ja, genau.
Krass.
Richtig. Wir wollen da ein Rennen fahren, deswegen fahren wir auch in unseren Rennbooten. Und die Strecke ist insgesamt 2,3 Kilometer lang, quer durch Berlin mit dem Ziel am Reichstag. Und Ja, es wird interessant. Also es wird schon ein anderes Format als das, was man jetzt bei Olympia oder bei Weltmeisterschaften sieht. Einfach wo diese Bojenketten, wo man gerade fährt, das gibt es da natürlich nicht. Man muss auf Brücken aufpassen, man hat Strömung. Und ja, die Szenerie wird auch ganz anders sein, natürlich, quer durch die Stadt. Sonst sind wir eher in der Natur an den schönsten Seen der Welt, jetzt durch die Spree. Mal gucken, wie das wird. Und ja, es ist halt ein Showrennen quasi, um den Rudersport auch so ein bisschen den Leuten näher zu bringen, um auch die Möglichkeit zu haben, da nochmal zwei Medaillengewinner von Paris in Action zu sehen und mal sehen, was es wird. Wir kommen beide gerade aus dem Urlaub, von daher, es wird jetzt nicht vom Niveau her wird es wahrscheinlich nicht so hoch sein wie beim Olympiafinale, aber ich glaube, wir können trotzdem ein spannendes Rennen dort erwarten. Und ja, wir kommen da natürlich nicht hin, um zu verlieren, das ist klar. Und wir werden alles geben. Und ja, vielleicht wird es ja so ein Kampf wie zum Beispiel dieses Jahr beim Weltcup in Luzern.
Am 12. Oktober um 13 Uhr, wie heißt das, Mühlendammbrücke, kann das sein? Da geht's dann los, Leute, fahrt in die Hauptstadt, guckt euch den Olympiasieger an. Hast du sowas schon mal gemacht auf so einem Fluss?
Ich habe schon mal Rennen auf dem Fluss gefahren, ja. Ist aber auch schon ein bisschen her. Also da schaue ich mal am Freitag, ob ich da vielleicht schon mal auf die Strecke gehen kann und da zumindest mal üben kann. Wäre, glaube ich, ganz hilfreich.
Klingt so, als wenn du auch neugierig bist auf das, was da passiert.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es hat so ein bisschen einen Showcharakter und keiner weiß so genau, auf was er sich jetzt einstellen muss. Aber ja, es wird interessant, auch weil die Strecke natürlich länger ist als so ein 2-Kilometer-Rennen mit 2,3 Kilometer. Das macht schon Unterschied, diese 300 Meter, das können wir mir glauben.
Dann wünschen wir dir viel Spaß, geh nicht unter und hau den Holländer weg. Und dann ganz Berlin wird dann Olli, Olli, Olli rufen, so wie es in Paris ist. Ich wünsche dir da viel
Vielen, vielen Dank. Ich gebe mein Bestes.
Glück. Alles Gute, danke für die Zeit.
Danke dir.